Kurt Schneck hat das Thema »Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen«. Und wir lesen dazu zwei Verse aus der Offenbarung, nämlich zum einen Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Dann eine zweite Stelle finden wir in Offenbarung 21, Vers 4. Da heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir wollen beten. Ja, Vater, da geht es hin in deine Gegenwart, in deine Realität, in die wesenhafte Welt, die bleibende Welt zu dir. Danke, dass es wahr ist, was wir gesungen haben. Alles vergeht, du aber bleibst. Du bist von Ewigkeit und bist in Ewigkeit, unveränderlich, der Seiende, der Urgrund allen Seins. Und wir danken dir, dass du uns berufen hast zum Anteil im Licht der Herrlichkeit an deinem Leben, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen, dass du uns nahe geworden bist, ja in uns wohnst durch deinen Geist, aufgrund deiner Gnade. Und nun danken wir dir auch für das Stück Brot vom Himmel, das du uns heute Abend bringst, das Manna, das wahrhafte Brot, deinen Sohn, den du gesandt hast, der sich für uns brechen lassen hat, der jetzt zu deiner Rechten sitzt und uns versorgt. Danke auch für unseren Bruder, für seinen Dienst. Stärke du ihn, gib du ihm Weisheit und Kraft und Vollmacht und Freimut. Du weißt um alle, die hören, gib da Gnade zum Verstehen, ein inneres Herzenshören, ein Sehen mit den Herzensaugen, ein bewusstes vor dir Stehen. Und du weißt um die Weinenden, die Elenden, die Gebeugten, die Schwachen, die Ängstlichen. Danke, dass du für sie ein besonderes Wort des Zuspruchs, des Trostes, der Erbauung hast, das in deinem Wort lebendig gemacht durch deinen Geist Kraft ist, und dass wir Kraft und Vermöge dieser Speise weitergehen können, dir entgegen, bis du kommst. Amen.
Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Ich habe als Thema gewählt, er wird abwischen alle Tränen, und möchte dazu über einen Text aus Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17 sprechen. Ich möchte allerdings vorher etwas vorausschicken, einführend zur Struktur dieses Buches der Offenbarung, so wie ich es zumindest bisher verstehe und begriffen habe. Man kann sich ein einfaches Bild vorstellen, so ein Bühnenbild, wo eine Handlung läuft zu ebener Erde und dann wieder im ersten Stock. Kennen manche auch von Downton Abbey und so, nicht? Das, der Personalstock und das herrschaftliche Teil des Hauses. Im Buch der Offenbarung begegnet uns was Ähnliches. Es gibt Abläufe auf der Erde, teils werden sie chronologisch geschildert, teils thematisch angezeigt. Der gleiche Zeitraum, vor allem der großen Trübsal, wird dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, aber es ist irdisch. Und dann geht in diesem Buch der Blick immer wieder nach oben, in die Welt Gottes, in den Himmel. Und während auf der Erde noch der Kampf tobt, schaut die Offenbarung immer wieder über die Ereignisse auf Erden hinaus und zeigt uns das Ergebnis im Himmel. Die Vollendung, während wir hier noch im vorläufigen leben. Und wenn der Johannes in diesem Buch 49 Mal sagt, und ich sah oder und danach sah ich, dann muss das nicht immer bedeuten, dass er sah, was danach geschah, sondern dass es den Blickwinkel verändert bekommt, eben von unten nach oben und dann wieder zurück. Er sieht so viel auf einmal, kann es aber nur nacheinander schildern. Und so kann er unmittelbar nacheinander das kämpfende Volk Gottes schildern und unmittelbar danach den Blick auf das siegreiche und vollendete Gottesvolk lenken, obwohl der Kampf auf Erden noch gar nicht zu Ende ist. Offenbarung 7 als Kapitel hat selbst zwei solche Bilder in einem einzigen Abschnitt. Wir haben die Versiegelung, das ist die Verheißung, dass wir bewahrt werden und durchkommen. Die Versiegelung an der Stirn, die bedeutet bewahrtes Denken, damit unser Gemüt über den Ereignissen nicht verdüstert wird und einen klaren Kopf bewahren. Und dann ein Blick auf das, was uns erwartet. Ab diesen Versen, die ich genannt habe, Vers 9, sehen wir schon uns als die, die angekommen sind, als siegreiche Überwinder. Das heißt, wir haben beides, die Ecclesia Militans, die kämpfende Gemeinde, allerdings nie militant, und die Ecclesia Triumphans, die gleiche eine Gemeinde. Und so ist der Text, den wir hier haben, eine ganz kraftvolle Erinnerung an die Zukunft. Als Christen vergessen wir leider sehr schnell, wohin wir unterwegs sind. Vergessen sehr schnell das Ziel, zu dem wir geschaffen und erlöst sind. Die Welt, für die wir eigentlich arbeiten und ringen. Und wenn wir diesen Blick gewinnen, dann lernen wir dabei, groß zu denken. Und das befreit uns vielleicht auch ein wenig von Kleinheit und Kleinlichkeit, von Enge und Angst, von Verzagtheit und dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit. Und Gott gewährt gerne solche Einblicke, Aufblicke. Christen brauchen sie dringend, zu jeder Zeit. Wir dürfen lernen, den Blick wegzuwenden von Nöten, Bedrängnissen, von Aufgaben und Herausforderungen und einen Blick auf die Wirklichkeit empfangen, wo das Herz zur Ruhe kommen kann, aus den Trümmern aufschauen, hinein in die neue Welt, die Gott schaffen und schenken wird. Wir haben es gestern in der prophetischen Woche in einem ersten Anlauf schon gemacht. Das Erste, was wir gestern gesehen haben, das war ein Blick auf das Lamm, dem die Herrschaft übergeben wurde. Und wir haben ein paar Grundzüge auch dieser Herrschaft des Lammes gesehen. Heute eine Einladung, uns von Gott her am Ziel zu sehen. Da, wo wir ankommen werden. Und auch ein kraftvoller Anstoß, ganz praktisch damit anzufangen, dieses Ziel und diese Zukunft hier und jetzt einzuüben. Das letzte Wort in dem Abschnitt, den ich davor habe, heißt dann tatsächlich, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und ich möchte diese Zeile als Überschrift für die einzelnen Abschnitte nehmen. Erstens, keine Tränen mehr, weil die Kleinheit und Bedeutungslosigkeit zu Ende ist. Vers 9, danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte. Zunächst ist da ein zahlenmäßiger Aspekt. Egal wie deine persönliche Situation im Moment ausschauen mag, im Himmel gibt es auf jeden Fall für jeden von uns eine Riesenüberraschung. Und da wird nämlich eine unübersehbare Schar sein. Das ist dann das Ende der Kleinheit, aller Mickrigkeit, der Bedeutungslosigkeit der Gemeinde hier auf Erden. Die Gemeinde wird dann kein verlorener Haufen mehr sein, übersehen, schwach, belanglos, nach den Maßstäben der Welt, wehrlos. Ein bekannter Prediger hat das einmal persönlich mitgeteilt, dass er gesagt hat, das ist schon verrückt. Da fahre ich 2-3 Stunden, um in irgendeiner Kleinstadt, einem Gemeindesaal, 20, 50, lass es 120 Leute sein, für eine Bibelarbeit einen Vortrag zu haben. Und draußen herum in dieser Kleinstadt nur 20, 30.000 Leute, die das nicht kratzt, die das nicht angeht. Und er hat gesagt, diese Kleinheit, die bringt einen fast um. Und wer ein Herz im Leib hat, der leidet auch darunter, dass so viele draußen sind und bleiben. Wir haben diese unglaubliche Botschaft von unserem einzigartigen Herrn. Ein Auftrag, der herausfordernder nicht sein könnte. Und wir haben uns das nicht selber ausgedacht. Und wir sagen nur weiter, was Jesus uns schon immer gesagt hat. Verkündigen nur seine Botschaft, reden nur in seinem Auftrag. Und wir haben den Anspruch Jesu ja nicht erfunden, wir haben ihn nur zu vertreten. Und trotzdem kriegen wir oft genug Prügel und Missachtung oder Ausgrenzung, sind Randexistenz oder womöglich sogar verfolgt. Aber dann eine große, unzählbare Schar. Das schließt mit ein, dass das Kreuz nicht umsonst war. Nein, es hat nicht versagt. Es hat Zahllosen die Erlösung gebracht. Und dann wird von dieser Schar gesagt, niemand konnte sie zählen. Etwas zu zählen bedeutet, Macht darüber zu haben. Verfügen über das, was man da zählt. Und wenn Herrscher seine Volkszählung angeordnet haben, dann hieß das, jetzt wird das gezählt, was mir untertan ist, was unter meiner Macht liegt und in meinen Machtbereich gehört. Und wenn jetzt davon die Rede ist, dass niemand diese Schar zählen konnte, dann heißt das, dass niemand Macht über die Gemeinde hat. Das Schicksal der Gemeinde liegt nur in der Hand Gottes. Niemand sonst hat wirklich Macht über die Gemeinde. Niemand kann diese Gemeinde auch aus der Hand Gottes reißen. Wir leiden darunter, dass unsere Erfahrungen in der Zeit etwas anders sind. Nach Römer 8, 35, 36 sind wir geachtet wie Schlachtschafe. Und Menschen in den Kerkern von Nordkorea kennen das nur zu gut. Aber es kommt der Tag, da wird Wirklichkeit und Erfahrung übereinstimmen. Ein Tag, wo innere und äußere Bedrohung ein Ende hat, Erniedrigung und Demütigung aufhören und endgültig die Hitze der Verfolgung zu Ende ist. Und dann werden wir es ganz genau wissen. Wir waren immer in seiner Hand. Niemand hatte je wirklich Macht über uns. Und er hat uns nie preisgegeben, nie vergessen. Und wir waren nie leichte und sicher geglaubte Beute des Feindes. Er lässt uns nicht fallen. Und dann sagt der Text weiter, sie haben jetzt eine große Megas-Stimme. Eine große Stimme. Bedeutet, eine neue Einmütigkeit erwartet uns. Eines Sinnes sein, mit einer Stimme Gott loben. Alle singen dann das gleiche Lied. Zuerst ging es darum, die Gewissheit zu vermitteln, dass alle äußeren Feinde der Gemeinde an ihr scheitern werden. Aber es kommt auch der Tag, wo auch die innere Zerrissenheit, die Bedrohung von innen zu Ende sein wird. Eine Zerrissenheit, und das kennen wir alle, die so unendlich viel Kraft kostet. Aber eines Tages wird die innere Zerrissenheit geheilt und überwunden sein. Alle Missverständnisse und Täuschungen werden ausgeräumt sein. Es wird draußen sein, wer gar nicht hineingehört. Und es wird klar sein, wer wirklich dazugehört. Wölfe im Schafspelz sind enttarnt. Verführer haben ausgespielt und keine Gefolgschaft mehr. Falschen Hirten wird die Herde abgenommen und die Räuber dürfen nicht länger stehlen und würgen. Aber es wird auch ein Tag des Trostes sein für alle, die hier jetzt heute unter Gespaltenheit und Zerrissenheit der Gemeinde leiden, weil jeder so gern sein eigenes Süppchen kocht. Eines Tages aber ein Lied, eine Stimme. Vielfalt nur noch zur Ehre Gottes und nicht mehr aus persönlichem Ehrgeiz. Und im Himmel wird das Wort von der versöhnten Verschiedenheit endgültig wahr. Die Tränen, der Kummer, das Seufzen, das wird abgelöst von einem Jubellied. Und darauf dürfen wir uns hier und jetzt schon einstellen, indem wir Einheit und Einmütigkeit üben, Vergebung und Versöhnung gewähren und selber auch als Versöhnte in Verschiedenheit uns einander aushalten. Es wird ein schöner Tag, wenn die Gemeinde die Einheit in der Vollkommenheit lebt, die ihr in Christus längst vorgegeben ist. Dabei wird diese Einheit nicht uniform sein. Es gab schon auf Erden diese schöne Vielfalt, Und ich habe noch eine extra Bibelarbeit, aber für die reicht die Zeit nicht. Aber die 12 Stämme, die da genannt werden, ist allein von den Namen her schon eine ganz bunte Schar. Aber das geht jetzt nicht. Einheit heißt nicht, dass jeder ist wie ich, sondern dass wir alle den einen, Jesus Christus, als Mitte haben. Und dann sagt unser Text auch, sie werden aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen sein. Es gibt keine Grenzen mehr. Weder der Sprache noch der Abstammung oder der Herkunft oder der Klasse oder des Geschlechts nach. Es ist auch das Ende aller Vorurteile und Feindbilder. Eine neue Menschheit in einer wunderschönen Menschlichkeit. Alles Trennende fällt weg. Konflikte in Brüderlichkeit aufgehoben. Dass Johannes die Menschen in seiner Vision vor dem Thron Gottes sieht und beim Dienst im Tempel sieht, Offenbarung 7, Vers 15 hat das, dass sie aus allen Nationen, Stämmen und Völkern kommen, das war in der Tat etwas umwälzend Neues. Der irdische Tempel von Jerusalem war über den Vorhof der Heiden hinaus allen Heiden verschlossen gewesen. An der Trennmauer angebrachte Warntafeln untersagten allen Nichtjuden das Weitergehen bei Todesstrafe. Die Juden selbst durften durch den sich anschließenden Vorhof der Frauen den Vorhof der Israeliten betreten und dennoch hatten sie als Laien keinen Zutritt zum Vorhof der Priester, der ausschließlich diesen vorbehalten war. Im himmlischen Tempel wird dagegen nicht gefragt, ob jemand Jude ist oder Heide, Mann oder Frau, Menschen aller Sprachen und Völker und jeden Geschlechts haben Zugang zu Gott und keine Rede mehr davon, dass alle bis auf die sogenannten Berufsgeistlichen alle von der unmittelbaren Nähe zu Gottes ausgeschlossen bleiben. Der Zugang ist für alle erlaubt. In dem Himmel, den Johannes schaut und uns vorstellt, gibt es keine Schranken. Keine Rassen, keine sozialen Unterschiede. Allen Gläubigen steht der Weg zu Gott frei und offen. Und dann heißt es auch, es wird eine machtvolle, megas, große Stimme sein. Heißt, Gemeinde wird Gott loben und niemand wird ihr mehr widersprechen. Die Wahrheit kann gesagt werden, die Lüge hat keinen Raum mehr. Gemeinde wird bestätigt werden. Und wer Christus nachgefolgt ist, der steht nicht mehr da als hirnloser Fanatiker, sondern als treuer Haushalter und Verwalter. Und er wird ein Lied anstimmen zur Ehre Gottes, in dem alle Lüge untergeht. Und so kann ich auch getrost selber weitermachen, weil ich eines Tages bestätigt werde. Man fragt, was rufen Sie? Was singen sie denn? Nun, ganz einfach, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, bei ihm und keinem anderen. Und daher Lob und Anbetung für den Erlöser, der sie durchgebracht hat. Nicht sie haben es geschafft, sondern sie stehen hier aus Gottes Treue. Zweiter Gedankenkreis. Alle Tränen werden abgewischt, weil der Kampf und die Leiden der Zeit zu Ende sind. Es wird uns gesagt in diesem Text, sie haben Palmzweige in ihren Händen. Palmzweige sind ein Siegeszeichen. Sie wurden Sportlern nach siegreichen Wettkämpfen überreicht. Feldherren erhielten sie nach einer siegreich geschlagenen Schlacht. Und vor allem, die Palmzweige gehören auch zum Laubhüttenfest. Dem Fest, dass das Ende der Wanderschaft, das Unterwegssein als Pilger feiert. Das fröhliche Fest der Vorfreude auf die Ankunft in der himmlischen Heimat. Und so erscheint hier die Gemeinde als siegreiche Gemeinde. Nein, keine Sieger auf dem Schlachtfeld, aber siegreich in dem Kampf, den Gott ihr verordnet hatte. Hier sehen wir die, die widerstanden haben, die dem Druck nicht nachgegeben haben, die überwunden haben, die nicht angebetet haben, wovor alle Welt das Knie gebeugt hat. Wenn man die Sendschreiben im Buch der Offenbarung anschaut, dann bekommt man etwas gezeigt von diesem Kampf. Und da war dann auch viel von Überwinden die Rede. Und hier lesen wir, dass sie überwunden haben. Und wenn man es kurz durchspielen möchte, jede Gemeinde in diesen Sendschreiben, die hatte ihren ganz besonderen Kampf. Ephesus hatte als Versuchung das Erkalten der ersten Liebe. Routine, Tüchtigkeit und Perfektion, aber auf Kosten der Liebe. Pflicht und Leistung, ohne mit dem Herzen dabei zu sein oder überhaupt vergessen haben, wer sie zuerst geliebt hat, von wem alles ausgegangen ist und dass man sich diese Liebe niemals verdienen muss und erleisten. Oder dass Gott nicht mehr den ersten Platz im Leben bekommt. Aber umgekehrt, wo das wiedergewonnen wird, wird eine Gemeinde zu einem strahlenden Licht in dieser Welt, wird buchstäblich zum Leuchter, wie es bei Ephesus geschrieben ist. Und dann haben wir eine andere Gemeinde, die der Versuchung zu irdischer Größe widerstanden hat. Smyrna ist so eine siegreiche Gemeinde. Was haben die gelitten unter Armut und Kleinheit? Und sie haben sich nicht auf die Seite der Starken geschlagen, haben nicht das Glänzende gesucht. Versuchung der Kirche war zu aller Zeit der Pakt mit der Macht. Bedeutsam sein, groß repräsentativ etwas darstellen. Aber wer den Reichtum sucht, wird am Ende sehr arm sein. Wer mit der Größe liebäugelt, wird am Ende ganz klein sein. Und wer auf den oberflächlichen Glanz aus ist, schafft keine bleibenden Werte. Nein, uns ist nicht die Macht, sondern die Wahrheit Jesu anvertraut. Und so ist Smyrna klein geblieben, ohne kleinlich zu werden. Smyrna ist arm geblieben, ohne armselig zu sein. Smyrna war unter Druck und wurde doch nicht deprimiert und hat überwunden und empfängt darum eine Krone. Pergamon, seine Gemeinde, die musste die Versuchung zum Kompromiss überwinden. Das Problem war ganz einfach, dass hier Unordnung und Unreinheit und Vermischung geduldet wurde. Und der Irrtum, dass Aktivität das ausgleichen könnte, diese Unreinheit. Warum sollte man nicht das Beste aus beiden Welten holen? Man kann da aber nur hinken nach beiden Seiten. Ritualisierte Frömmigkeit war das Problem. Und daneben die Bereiche, in die keiner Gott schon gar nicht reinreden darf. Und so werden die alten Götzen zu den heiligen Kühen der Christen. Thyatira muss die Versuchung der Übergeistlichkeit überwinden. Eine falsche Prophetin, die das Eindringen in von Gott verbotene Bereiche erlaubte, um sich von da Kräfte zu holen. Unterscheidungsvermögen null. Lustbetontheit statt Ausdauer, schnelle Ergebnisse statt Geduld und Zähigkeit. Und wenn es sein muss, besorgt man sich die Wunder aus der Hölle. Sardes hat mit Schlaf zu kämpfen. Vielleicht brauchen wir jetzt dann wieder so einen Akkord vom Klavier. Seid ihr Sardes oder seid ihr noch da? Sardes hatte mit dem Schlaf zu kämpfen. Da ging es um die Überwindung der Müdigkeit. Hatten die Wachsamkeit aufgegeben und den Blick und den Instinkt für die drohende Gefahr verloren. Sonnten sich in ihrer Uneinnehmbarkeit. Natürlich macht das Wachbleiben auch müde, die ständige Bereitschaft, angespannten Sinne, der Belagerungszustand anstrengend. Schlaf ist die Versuchung seiner vermeintlich starken und sicheren Gemeinde. Die, denen das Wasser sowieso bis zum Hals steht, die schlafen nicht so leicht ein. Aber die, die eine gewisse Sicherheit erreicht haben, weil alles läuft und gut funktioniert, die werden nachlässig und schlafen leicht ein. Und Sardes wird gesagt, wach auf. Werde wach. Sardes liefert das Beispiel für eine Erweckung, dass man ein Bewusstsein bekommt für den Zustand des Todes. Das ist Erweckung, nicht irgendeine Form von Ekstase und Enthusiasmus, sondern Erweckung heißt wach werden, ein Bewusstsein bekommen, was der eigentliche Zustand ist. Philadelphia hat als Versuchung die Ungeduld alles hinschmeißen, weil die anderen zu mächtig sind. Aber es lernt Vertrauen auf die kleine Kraft. geduldig die geöffnete Tür durchschreiten, mit kleinen Schritten den weiten Raum einnehmen. Und Laodicea hat als Versuchung die Lauheit, seine erbärmliche Mittelmäßigkeit, Bequemlichkeit und Gemütlichkeit in der Komfortzone. Es gibt diese Gefechte und diese Kämpfe nach dem Sieg Jesu am Kreuz. Kämpfe, wo der Sieg angefochten werden soll und in Frage gestellt. Und diese Hitze befremdet uns, die macht uns zu schaffen, lässt uns zweifeln. Aber eben gerade, weil der Sieg Jesu so ernst zu nehmen ist, ist der Kampf auch so hart und erbarmungslos. Aber das Buch der Offenbarung zeigt den Ausgang des Kampfes. Es zeigt uns, dass wir eines Tages die Rüstung ablegen, die Waffen weglegen dürfen. Und da darf man sich ausruhen und zur Feier zum Tisch legen. Am Schlachtfeld gibt es kein echtes Feiern. Da gibt es Verschnaufpausen, vielleicht einmal eine Sonderration aus der Feldküche. Es gibt Etappensiege, kleine Höhepunkte. Aber das eigentliche Fest, die eigentliche Siegesfeier, die steht noch aus. Dritter Gedankenkreis. Keine Tränen mehr, weil die große Trübsal hinter ihnen liegt. Offenbarung 7, die Verse 13 und 14, antwortete der Ältesten einer und sagte zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan? Wo sind sie hergekommen? Und ich sprach zu ihnen: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen, haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Nun, ich weiß, dieser Satzteil aus der großen Trübsal, der ist bei manchen ein Streitfall, wird die Gemeinde mitten in der, aus der Trübsal herausgeholt, wird die Gemeinde erst nach der Trübsal zu Gott geholt. Überhaupt ist die Gemeinde der Trübsal entronnen. Ich persönlich sehe es so, dass die Gemeinde als kämpfende Gemeinde versiegelt wird und sie erst triumphierende, siegreiche Gemeinde ist, wenn sie durchgekommen ist, also durch die Trübsal gegangen ist. Natürlich sind auch die, die mitten aus der Trübsal geholt werden, weil sie als Märtyrer ihr Leben lassen. Übrigens nur so im Vorbeigehen. Das ist das Kapitel Offenbarung 7. Und da wird uns die Gemeinde, wie ich es am Anfang gesagt habe, schon gezeigt von oben als Vollendete. Und sie wird uns gezeigt als Vollendete, ehe die Trübsal überhaupt erst begonnen hat. Nur in Klammern. Macht nicht viel Sinn, über diese Dinge sich zu streiten. Wichtig ist, dass wir es im Auge behalten, dass die Zahl der Erlösten sehr groß ist, dass das Kreuz nicht versagt hat. Jetzt sind wir vielleicht die kleine Zahl, aber das vollständige Bild ist es nicht. Eines Tages werden wir die große Zahl bei Gott sehen und sein. Das Kreuz hat nicht versagt. Man muss sich nicht irritieren lassen von Statistik und Gemeindeerfahrung. Da sehen wir vielleicht nicht die große Schar aus allen Völkern. Noch nicht. Aber im Himmel sehen wir, die Verheißung an Abraham ist erfüllt. Segen und Heil für alle Völker und Geschlechter. Und von denen, die da aus der Trübsal gekommen sind, wird noch gesagt, dass sie weiße Kleider anhaben. Empfangene Vergebung durch Christi Blut, umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, rein, weiß, tadellos, makellos. Jesaja 61, Vers 10 hat das schon: Ich freue mich im Herrn. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Letzter Gedankenkreis. Keine Tränen mehr, weil alles zu einem guten Ende geführt wird. Keine Tränen mehr, weil die Leiden dieser Zeit zu Ende sind. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Eine Sache darunter: am Ende wird Gott über ihnen wohnen. Skeno, eigentlich über ihnen zelten. Die gleichen Trostworte kommen in Offenbarung 21 wieder. Gott wird sein Zelt um deine Schultern breiten, seine Arme um dich legen. Das griechische Wort für wohnen, Skenon, ist vom hebräischen Mishkan, Zelt, abgeleitet worden. Das gleiche Wort beim Johannesevangelium übrigens da gebraucht, wo es heißt, dass das Wort Fleisch wurde und dass es unter uns wohnte. Und da steht, es zeltete unter uns. Jesus war die Behausung Gottes in dieser Welt. Und dieses Wort haben die Juden dann immer mit einem anderen hebräischen Wort in Verbindung gebracht, das in seiner Bedeutung etwas anderes meint, aber lautlich sehr ähnlich klingt, nämlich Skenaun und Shechina. Das klingt ähnlich. Und das bedeutet nichts anderes: die sichtbare, gegenwärtige Herrlichkeit Gottes. Gegenwart Shechina. Wohnen. Das wird es werden. Er wird über uns zelten. Ein Wort für engste Gemeinschaft, frohmachende Beziehung. Und dann gibt es hier eine interessante Umkehr. Auf Erden sind wir die Behausung Gottes. Dann ist Gott selber unser Zuhause, unsere Heimat, in der wir endgültig angekommen sind. Also es wäre das eine, keine Tränen, weil die Leiden der Zeit zu Ende sind. Oh, danke. Ist das eh koscher? Ja. Zweites Moment, wenn es um die Leiden dieser Zeit geht, was in uns belastet, beschwert und geplagt hat, uns Schmerzen bereitet hat, ist vorbei. Alles, was an Gluthitze uns zu versengen und zu verbrennen drohte, Sonne als böse, zerstörerische Macht gesehen, damit ist jetzt Schluss. Die Leiden dieser Zeit, sie sind zu Ende. Die Unverständlichkeiten des Lebens, das hört auf. Und wir haben in unserer Geschichte als Fackelträger und in unserem Bereich alleine mehrere Sterbefälle gehabt, die keiner in irgendeiner Weise begreift. Ob das Hans-Peter Reuer gewesen ist oder der Markus, unser Buchhändler und IT-Fachmann, oder die Frau von unserem Gründer, die bei einem Freundschaftsdienst in einem Autounfall völlig unvermutet aus dem Leben gerissen wird. Wir verstehen diese Tode nicht. Aber sie sind dieses Leben. Aber das ist dann vorbei. Böses in jeder Gestalt. Es hört auf. Es wird alles richtig gut. Und das Gute wird nicht einmal langweilig oder fad sein, ohne die vielen Morde. Nicht? Wir haben ja alle so eine leise Tatortmacke da oder sind geschädigt von Polizeiruf 110. Die Spannung und der Kick, der im Bösen liegt, das hört einfach auf. Wir leben in einer wahrhaft heilen Welt. Und das wird niemand mehr belächeln. Hitze der Verfolgung hört auf. Die unguten, brennenden Leidenschaften hören auf und werden ersetzt. Dass nur noch Gott das einzige Verlangen, die große Leidenschaft in Ewigkeit ist. Es gibt keine hitzigen Konflikte mehr. Brüderlichkeit endlich kein eitler Traum. Eine Welt ohne Hass und Hader und Häme und Shitstorms. Ruhe von allem Streit, Ende des Kampfes. Und es gibt auch kein Schwanken mehr. Das Ende der Zweifel. Wir haben endgültig und endlich Gewissheit. Es gibt Gott wirklich. Denn wir sind vom Glauben zum Schauen gekommen. Und vor allem, worauf ich mich am meisten noch freue, das alte Ich, das Fleisch, das Böse, diese Finsternis in mir, für die es sowieso nie eine Verheißung gab, dass sie jemals Licht würde, das hört alles auf. Es bleibt im Grab und wird keine Auferstehung erleben. Das Sarg bleibt im Sarg. Und dann wird uns gesagt, dass das Lamm mitten auf dem Thron sie weiden wird. Das ist ein paradoxes Bild, nicht? Lamm, Thron, Weiden. Ich kann mir vorstellen, dass Weiden bedeutet, wir werden uns nicht nur willig führen lassen, sondern dass nun das Ende der Irrwege gekommen ist. Wir werden uns nicht mehr verlaufen und verloren gehen. Mehr noch, die Widerspenstigkeit, der Widerstand, die Rebellion, das sture Beharren auf eigenen Wegen, ist alles zu Ende. Weiden heißt natürlich auch, wie es bei jedem Hirten der Fall war, den Schutz übernehmen. Wir sind nicht mehr preisgegeben und verlaufen uns nicht mehr. Er wird über uns wachen und wird uns führen. Weiden heißt auch, zu immer neuen Weidegründen führen, damit wir immer frisches Gras haben. Und es wird auch keine verlorenen Schafe mehr geben. Und dann wird uns noch gesagt, kein Hunger, kein Durst. Es hat einerseits eine geistliche Dimension, dann aber auch eine ganz praktisch-physische Dimension. Keine Dürre, keine Fluten, es kommt eine Welt, in der keine Vulkane mehr ausbrechen. Eine Welt ohne Hungerkatastrophe, eine Welt, die heil ist. Interessant habe ich gefunden, dass Hunger und Durst der menschlichen Seele endgültig gestillt werden wird. Es war immer das große Thema in den Evangelien schon, dass Jesus die Erfüllung für die Seele ist. Diese Nefesh, dieses verlangende, dürstende Organ. Und in unserem Leben hier und jetzt ist es bis zum Ende ein Kampf, unseren Hunger und Durst nicht doch wieder aus anderen Quellen als ihm zu stillen. In den Evangelien haben wir eine ganze Reihe von Verheißungen, wo Jesus sagt, selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sollen satt werden. Und da geht es nicht um gerechte Verhältnisse in dieser Welt, sondern um den Hunger und Durst nach einem Gottesverhältnis. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Lebenshunger, Durst und das Verlangen nach Leben, gültiges Leben, dann in der Ewigkeit endgültig gestillt. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm ein Brunnen des Wassers werden, der in das ewige Leben quillt. Wer jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Was wir hier immer nur gebrochen, unvollkommen erleben, dieses Jesus allein genügt. Es ist immer wieder angefochten hier. Dann wird es aufgehört haben. Übrigens scheint mir interessant, dass der Hunger bleibt. Das Aufregende ist, dass das Grundbedürfnis zu bleiben scheint. Wir werden nie endgültig satt und ohne Durst sein, nur diese Anfechtung, uns das immer wieder woanders zu holen, das hört auf. Und vielleicht auch hören die heimlichen Tränen auf, die du geweint hast, weil dir diese Unerlöstheit immer wieder so schmerzlich bewusst wurde, was wir singen und bekennen. Er ist unser Ein und Alles. Dann wird es wirklich wahr sein und stimmen. Und dann dürfen wir diesen Abschnitt und seine Verheißungen nicht nur in seiner geistlichen Bedeutung verstehen wollen. Drei Rufzeichen vorne, drei da hinten, jetzt kommt der moralische. Es ist doch so gewesen, dass viele Mitglieder der frühen, noch jungen Gemeinde, noch lange Zeit darüber hinaus, Sklaven waren. Die wussten schon sehr genau, was es hieß, ständig schlecht ernährt und hungrig zu sein, was es hieß, Durst zu haben, wenn die Sonne erbarmungslos bei der Arbeit auf einen niederbrannte ohne dass es gestattet war, sich zwischendurch auszuruhen oder den Schatten aufzusuchen. Und für diese Menschen war ein Platz, an dem ihr Hunger und ihr Durst gestillt wurde, tatsächlich gleichbedeutend mit dem Himmel oder zumindest den Vorgeschmack. Und da kann jeder von uns dazu beitragen, dass für manche schon ein Stück Himmel hier auf Erden anbricht. Doch wir können helfen, wir können lindern. Wir müssen nicht alles für uns verbrauchen, wir können teilen. Moralischer zu Ende. Jürgen Moltmann, das Zitat habe ich mir vom Rainer noch besorgt, er hat es heute Vormittag gebracht. Jürgen Moltmann hat schon recht, wenn er sinngemäß sagt, Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, ist Aussicht und Ausrichtung nach vorn und Aufbruch und Wandlung der Gegenwart. Ich komme zum Schluss in diesem Wort aus Offenbarung 7. Wird uns nicht mehr und nicht weniger verkündigt, dass in Jesus Christus aller Hunger und Durst dieser Welt endgültig gestillt sein wird. Und dass uns nichts mehr verführt zu falschen Quellen. Er führt uns zu den Wasserquellen, auf die es ankommt. Das Wort sagt uns auch, dass Schmerzen aufgelöst und alle Trauer genommen werden. Körperliche Schmerzen und das Weh des Herzens, der Seele, das wird alles durch ihn gestillt. Und da wird eine uralte Menschheitshoffnung, tiefste Sehnsucht, Erfüllung finden. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. So lesen wir es schon beim Propheten Jesaja, Kapitel 49, 10. So steht es bei Jesaja. Und genau so wird es kommen. Amen. Jesus Christus, wir sind dankbar für solche Ausblicke. Und ich gebe was drum, wenn wir es immer wieder betrachten, immer wieder meditieren, uns immer wieder hinein vertiefen in die Bilder, die du uns durch deinen Apostel Johannes vermittelt hast. Er hat es gesehen und im Wort dürfen wir schauen, was er gesehen hat. Und es ist eine einzige großartige Botschaft. Keine Tränen mehr, weil die Zerrissenheit zu Ende ist. Keine Tränen mehr, weil alles Vorläufige, Gebrochene aufhört. Keine Tränen mehr, weil wir unbedeutend klein sind. Keine Tränen mehr, weil wir uns im Kampf Blessuren geholt haben. Keine Tränen mehr, weil wir manchmal heimatlos herumirren, sondern weil du unser Zelt sein wirst. Keine Tränen mehr, weil die Leiden dieser Zeit zu Ende sind. Das alles schaffst du, schenkst du. Darauf warten wir mit Freude. Amen.